Hey und herzlich willkommen bei deinem Podcast von Functional Basics und Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin Health- und Life-Coach, Speaker und der Gründer von Functional Basics und der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Functional Basics vereint dir die besten und effizientesten Werkzeuge, erprobte Schritte und authentische Experten aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen, sodass du deine Ziele nachhaltig erfolgreich erreichst und das Leben erlebst, was du dir wünschst. Erhalte die richtigen Tools und Impulse und kreiere gemeinsam, entspannt und flexibel, Schritt für Schritt deine Basis für mehr natürliche Gesundheit, Entfaltung deiner Persönlichkeit, mehr Bewusstsein und Lebensfülle. Functional Basics ist quasi dein Fundament, um richtig gesund, glücklich alt zu werden. Weitere exklusive Informationen zur Folge findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Teile den Podcast im Social Media. Warum? Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge, dein Carsten. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Heute bewegen wir uns mal im Bewegungskontext. Und zwar dreht sich um das Thema Blood Flow Restriction Training. Wieder ein neuer Fitnesstrend oder ein sinnvolles Tool für Krafttraining und Therapie. Dazu habe ich mit den Physiotherapeuten, Dozent für Physiotherapie und Kraftsportler aus Leidenschaft, Arne Menzel-England. Grüß dich, Arne.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Blood Flow Restriction Training, jetzt ist das ein englischer Begriff und manche, was ist das denn überhaupt? Bevor wir dazu zu sprechen kommen, stell dich doch einmal ein bisschen genauer vor. Ich habe schon gesagt, Physiotherapeut, Dozent, Kraftsportler aus Leidenschaft. Wie bist du jetzt zu dem ganzen Thema Blood Flow Restriction Training gekommen und was sind so deine Steps? Wie nutzt du das zum Beispiel im Kraftsport?
Also, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin als Physiotherapeut relativ schnell im Sportbereich eingestiegen und habe jahrelang im Leistungssport gearbeitet, unter anderem im Fußball, aber auch mal im American Football. Ich habe mal mit Kraft-3-Kämpfern gearbeitet, also mit vielen verschiedenen Sportarten und habe dementsprechend auch immer so ein bisschen, ich sage es jetzt mal plakativ, so die Trends in der Sportphysiotherapie beobachtet. Und zu dem Thema Blood Flow Restriction Training bin ich eigentlich über was anderes gekommen, weil ich glaube, es war so 2015 rum, da habe ich als Angestellter an der Hochschule Fresenius gearbeitet und zu dem Zeitpunkt kam so das Thema Flossing in Deutschland immer mehr. Damals mit den Jungs von Medical Flossing, die ersten waren, die hier Fortbildungen dazu gehalten haben. Und ein Kollege, den ich über die Hochschule kennengelernt hatte, wollte dazu auch Fortbildungen halten. Und habe mich gefragt, ob ich dazu irgendwas weiß. Und ich hatte das Buch von Kelly Starrett, das Werde ein geschmeidiger Leopard, hatte ich hier rumliegen und habe immer mal reingeguckt. Aber irgendwie hat es mich nie so in den Bann gezogen, dass ich es mal komplett gelesen habe. Aber ich wusste, da sind so ein paar Seiten, geht es um das Thema. Und habe mich dann eigentlich in das Thema eingelesen. Und auf dem Weg bin ich aber dazu gekommen, dass es zum Flossing irgendwie gar keine Studien gibt oder so 1-2 Studien und eigentlich nicht viel an Theorie zum Einlesen. Und wenn, dann bezieht sich es eigentlich immer auf Studien zum Thema Blood Flow Restriction Training, wozu es schon relativ viele Studien damals gab und jetzt in den letzten 6 Jahren, also seitdem gefühlt der wissenschaftliche Kontext nochmal absolut explodiert ist. Ja, und so bin ich dazu gekommen und fand das total spannend, weil es eben einerseits, weil man es ergänzend im Sport einsetzen kann, also einfach als weiteres Trainingstool, und da kommen wir sicherlich später auch noch drauf zu sprechen, weil das da auch, also im Sport als ergänzendes Trainingstool auch einen Sinn hat, über normales Krafttraining hinaus, beziehungsweise man das wirklich gut damit ergänzen kann. Und was mich als Physiotherapeut total fasziniert hat, war, dass man halt mit wenig Gewicht, mit sehr, sehr soften Gewichten trainieren kann und trotzdem ähnliche, mittlerweile weiß man, wenn man alles richtig macht, gleichwertige Hypertrophie-Reize setzen kann, wie mit Krafttraining ab 70% der Maximalkraft. Und das ist ja im Therapiekontext total spannend, weil ich ja dann plötzlich viel, viel früher mit einem verletzten Athleten oder auch mit einem operierten Athleten arbeiten kann. Und so diese ganze Phase, wo der Athlet eigentlich immobilisiert ist und nichts machen darf oder wenig machen kann, und Muskulatur und Kraft verliert, ein bisschen überspringen kann und die wirklich möglichst gering halten kann. Und in dem Kontext bin ich dazu gekommen und habe dann, wie jeder, glaube ich, der in der Thematik drin ist, angefangen mit absolut rudimentären Gummibändern, damit zu experimentieren und ja, so nach und nach dann alle möglichen Hersteller durchprobiert und mich von wirklich Gummibändern und Venenstauern, die eigentlich benutzt werden, wenn man Blut abgenommen bekommt, hochgearbeitet habe zu, mittlerweile habe ich ein vollautomatisches System von einer französischen Firma, das, glaube ich, so roundabout 6.000 Euro kostet, hier rumstehen, was die meiste Arbeit für mich macht. Also so, dass ich mich dann mehr wieder auf Patienten konzentrieren kann. Ja, hat aber angefangen wirklich mit ganz viel Eigenexperiment. Also ich habe ganz, ganz lange erstmal selber damit trainiert, um alles Mögliche auszuprobieren, so Vor- und Nachteile rauszufinden, viel Studien zugelesen und dann nach und nach mit ein paar Sportlern und mit einigen Polizisten damit gearbeitet, weil ich durch meine private Physiotherapiepraxis und dadurch, dass ich in Wiesbaden bin, wir haben sehr, sehr viel Polizei hier, wir haben das BKA hier mit ihrem Hauptstandort und so weiter, hatte ich natürlich immer mal mit verletzten Polizisten zu tun und da hat sich das super ergeben, mit denen zu arbeiten. Und es war auch ein sehr dankbares Klientel, also da konnte man halt auch viel ausprobieren.
Das ist auch so meine Erfahrung.
Ist das entstanden.
Die Polizisten sind hart am Nehmen, da kann man auch mal das ein oder andere Experiment starten, sagen, du, ich probiere das jetzt mal. Auch wenn es nach hinten losgeht, wir finden dann eine andere Lösung. Ich lass mich den Spannungsbogen, was Blood Flow Restriction, jetzt hast du da Gummibände und Venenstauer und du hast da ein Gerät. Wir haben immer noch nicht geklärt, was es ist, aber ich halte den Spannungsbogen mal oben. Du hast das Thema Flossing erwähnt. Kannst du ganz kurz für diejenigen, die, es kommt ja nicht jeder aus der Physiotherapie oder aus dem Sportkontext, einmal kurz erklären, was ist ein Flossing?
Ja, also Flossing geht, glaube ich, auch zumindest so, wie es angewandt wird, auf Kelly Starrett zurück. Also da nochmal der Verweis auf Werde ein geschmeidiger Leopard und seinen YouTube-Kanal, da findet man relativ viel dazu. Aber ein Flossing ist im Endeffekt, man hat ein 2 bis 3 Meter langes elastisches Gummiband, wobei das etwas straffer ist als die normalen Terrabänder, weil in den meisten Fällen bei Gummiband denkt man an Terraband, das ist etwas dicker. Ich glaube, die Angabe ist so 1 bis 1,3 Millimeter dick. Und dieses Gummiband wird dann zirkulär um die Extremität gewickelt bei verschiedenen Beschwerden an den Extremitäten. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Golfer- oder Tennisellbogen, also bei Beschwerden an der Außen- oder Innenseite des Ellbogens, dass das Band um den Ellbogen gewickelt wird, um den Bereich, der wehtut, mit moderat bis viel Zug. Früher hätte ich gesagt mit viel Zug, mittlerweile sage ich eher mit moderat Zug, also so, dass man Kompressionsgefühl hat, aber es soll nicht unangenehm sein, man soll nicht das Gefühl haben, dass irgendwie innerhalb von Sekunden das Blut komplett abgedrückt ist. Und dann eben mit dem Band drum gewickelt, den Ellbogen mobilisiert, eigentlich in Bewegungen reingeht, die vorher schmerzhaft waren oder die vorher unangenehm waren, und das 2 bis 3 Minuten mobilisiert, das Band abnimmt, guckt, wie fühlt sich's ohne Band an und damit mehrere Durchgänge macht, um im Endeffekt wieder in diese Bewegung reinzukommen und diese Bewegung wieder möglichst schmerzfrei zu machen, damit ich dann danach, um bei dem Tennisellbogen zum Beispiel zu bleiben, sukzessive wieder die Belastung auftrainieren kann. So wird das verwendet. Teilweise bei Verletzungen, also um den Schwellungsabtransport zu unterstützen. Da gibt es so die wildesten Sachen. Aber in den meisten Fällen wirklich bei so chronisch unspezifischen Schmerzen, sei es Tennisellbogen, sei es Patellaspitzensyndrom oder generell Knieschmerzen, unklarer Genese, dass man da eben an den Extremitäten das Band drumwickelt, mobilisiert und dann eben da erstmal so einen leichten Schmerzreset hat, sofern man von sowas sprechen kann, um dann eben wieder kontinuierlich aufbelasten zu können.
Also nur, dass wir von einer Sprache da sprechen, ne, Flossing. Ich habe das damals, als das anfing,
habe ich einfach einen Fahrradschlauch genommen, den aufgeschnitten und den gewickelt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dicker und vielleicht, ich glaube, das größte Thema beim Flossing ist, wie viel Zug gebe ich tatsächlich drauf, weil das ist ja auch wieder von Therapeut zu Therapeut unterschiedlich. Und da gibt es natürlich tolle Erkenntnisse. Ich glaube, Kelly Starrett ist da sehr bekannt auch mit den Sprunggelenken, wenn du zum Beispiel Sprunggelenk-Einschränkungen hast, Achillessehne oder in andere Richtungen, dass du da entsprechend dann zum Beispiel Sprunggelenk flosst. Jetzt hast du gesagt, dass der Ursprung vom Flossing ist eigentlich das Blood Flow Restriction Training. Jetzt kommen wir dazu, was ist denn das eigentlich? Was bedeutet das im Deutschen und wie schaut zum Beispiel das Training damit aus?
Im Deutschen wird das Blood Flow Restriction Training häufig auch als Okklusionstraining bezeichnet. Wobei, glaube ich, die Begrifflichkeit Okklusionstraining aus im skandinavischen Raum kommt. Es gibt eigentlich so drei Orte weltweit, wo viel in die Richtung geforscht wird. Und das ist einmal in Japan, weil da kommt das ursprüngliche System her. Dann Amerika, weil Blood Flow Restriction Training da relativ verbreitet ist. Und dann interessanterweise im skandinavischen Raum, ich glaube, da war es vor allem Wernborn, also einer der absoluten Krafttrainings-Freaks, was so Forschung angeht. Und je nachdem, wo man dann halt guckt, hat das verschiedene Namen. In Japan heißt es Katsu, das ist auch der Markenname von dem ersten vollautomatischen System. In Amerika ist es Blood Flow Restriction Training und im skandinavischen Raum wird es häufig dann, also Okklusionstraining beziehungsweise deren Aussprache von Okklusion. Also dafür sind meine Fremdsprachenkenntnisse zu schlecht. Aber deswegen verbirgt sich dahinter verschiedene Namen und im Deutschen wird häufig von Okklusionstraining gesprochen, weil das wahrscheinlich für uns auch leichter auszusprechen ist wie Blood Flow Restriction. Also das ist ja immer so, haben wir ja irgendwie immer das Gefühl, man hat irgendwas im Mund, was nicht raus will. Was ist das Ganze? Also beim Blood Flow Restriction Training geht es darum, dass ich sehr, sehr nah am Rumpf, an der Extremität oder an den Extremitäten Bänder anbringe, zirkulär. Das heißt, am Oberarm wäre das wirklich in der Nähe des Schultermuskels, so nah wie möglich oben im Bereich der Achselhöhle, Bänder zirkulär anbringe und einen gewissen Druck auf die Extremität bringe, dass der Blutfluss nicht unterbrochen wird, aber moduliert wird, dass der venöse Rückfluss, also der Rückfluss von der Extremität zum Herz, dass der nahezu zum Erliegen kommt, der arterielle Zufluss in den Arm aber noch funktioniert. Das heißt, ganz einfach gesagt, da wird ein Band angelegt und es wird ein gewisser Druck drauf gebracht, sodass ich noch einen Puls habe, aber dass meine Venen anfangen, sich leicht zu stauen. Und dann wird eben mit der Anlage dieses Bandes, fange ich dann an zu trainieren. Um beim Arm zu bleiben, dann mache ich zum Beispiel Bizeps Curls. Und das Besondere daran ist, dass ich dann Bizeps Curls mit einem Gewicht von 20-50% meiner Maximalkraft mache, während ich im klassischen Krafttraining irgendwie 70% plus meiner Maximalkraft nutzen würde. Also ich arbeite mit einem Drittel bis der Hälfte von meinem normalen Gewicht trainiere ich dann und habe denselben Effekt, wenn ich bis zum Muskelversagen oder sehr, sehr nah ans Muskelversagen ran trainiere, wie beim klassischen Krafttraining bezogen auf Hypertrophie, also auf Muskelwachstum. Und einige Studien konnten auch eine Verbesserung der Maximalkraft zeigen, vor allem wenn ich dann in dem höheren, leichten Bereich bin, also 40-50% der Maximalkraft, die Gewichte benutze. Wobei man sagen muss, dass sobald man sich Sportler anguckt, also Leute mit Trainingserfahrung, dann ist dieser Effekt auf die Maximalkraft geht eigentlich verloren. Aber der Muskelaufbaueffekt ist noch da. Beziehungsweise, wenn wir vom verletzten Sportler ausgehen, vor allem der Muskelschutzeffekt, dass ich halt meine Muskelmasse erhalte und zu einem gewissen Teil auch meine Kraft erhalte. Das konnte gezeigt werden. Und das ist ein Riesenvorteil davon. Anderer Vorteil ist, ich nutze relativ leichte Gewichte. Das heißt, ich kann das auch als nicht verletzter Sportler in mein Training einbauen, wenn es mir zum Beispiel darum geht, Hypertrophie in gewissen Bereichen zu erreichen, ohne hohe Gewichtslasten zu nutzen. Also wenn ich schon ein gewisses Trainingspensum habe und meine Gelenke schon in einem gewissen Stress ausgesetzt sind, dass ich dadurch ein bisschen das Gewicht runterfahren kann und trotzdem noch weitere Hypertrophie-Reize setze oder auch ergänzend bei anderen Sportarten, dass ich halt auch bei Spielsportarten, wo ich einen sehr, sehr hohen Gelenkstress habe, also zum Beispiel Fußball, ist zwar immer im Kopf so, dass Fußball irgendwie gar nicht so schlimm ist, aber hat ja doch einen relativ hohen Gelenkstress, ein sehr, sehr hohes Verletzungsrisiko, weswegen man ja auch gucken muss, dass man das ganze ergänzende Training gut programmiert. Und damit kann ich dann halt zum Beispiel sagen, okay, wenn es mir darum geht, nochmal gezielt Quadrizepskraft oder Quadrizepsmuskulatur aufzubauen, dass ich mit einer Manschette oben im Bereich der Leistengegend so viel Druck, dass der venöse Rückfluss unterbunden ist, aber der Puls noch da ist, dass ich dann damit mit relativ leichten Gewichten entweder Kniebeugen mache, was super unangenehm ist, oder was meistens angenehmer ist und meiner Meinung nach auch effektiver, einfach auf dem Beinstrecker, also eine isolierte Bewegung einfach nur für den Quadrizeps und die dann 3 bis 4 Sätze durchpowern kann.
Also du sagst einmal, dass der venöse Rückstrom, der wird quasi limitiert oder abgebunden und du hast jetzt gesagt, da muss was von Puls da sein. Also die Anwendung, die kenne ich auch aus der Sporttherapie, also als wir zum Beispiel Personen mit Teilbelastung hatten, Knie-OP, Sprunggelenk, irgendwas Oberschenkel kaputt gegangen zum Beispiel, dann haben wir zum Beispiel auch mit Blood Flow Restriction Training genutzt und dann haben wir die in die Beinpresse gesetzt oder Teilbelastung, Kniebeuge, Ausfallschritte und Co. machen lassen, um halt trotzdem einen Muskelreiz zu setzen. Und jetzt sagst du wenig Gewicht. Ich finde das total charmant. Das würde ja zum Beispiel auch im Home Gym, also wenn ich jetzt von zu Hause aus gehe, muss ich mir jetzt nicht 200 Kilo hier hinpacken, sondern es reicht vielleicht ein kleines Gewicht und ich könnte damit Hypertrophie gestalten. Du hast gesagt, der Puls muss noch da sein. Wie kann ich das denn messen? Also wie kann ich denn sicher gehen, dass doch der Puls da ist? Du hast eine Anlage dort stehen, du hast Erfahrung mit den Gummibändern oder den Venengurten. Wie kann ich sicher sein, dass der Puls noch da ist?
Also in der Therapie wird empfohlen, und so mache ich das auch, entweder mit einem Pulsoximeter am Finger. Also Pulsoximeter kriegt man, ich müsste jetzt lügen, ich weiß den Preis nicht genau, aber ich glaube, es geht bei 9 € bei Amazon los oder so. Also kriegt man relativ günstig einfache Geräte. Und dann wird das Pulsoximeter auf den Finger gesetzt und solange das halt noch piept und mir sagt, ich habe einen Puls von 60, ist der Puls noch da. Und dann lege ich das Band an. Entweder habe ich wirklich so die primitivste Variante, das heißt, ich nutze irgendwas Gummibandartiges, dann ziehe ich es halt so fest, dass ich ein moderat bis hohes Druckgefühl habe, aber immer noch den Puls da habe. Die gute Variante in der Therapie wäre aber, also gut in Anführungszeichen der Goldstandard, ist, dass man Doppler-Sono benutzt, das heißt ein Ultraschallgerät, was die Gefäße messen kann, wo ich dann im Endeffekt mit dem Doppler-Sono auf meinem, im Arm wäre es der Radialis-Puls, also die Stelle, die man immer Puls misst am Arm, da mit dem Doppler-Sono den Pulsschlag messe und dann eine Manschette habe, die sich aufpumpen lässt. Das ist ähnlich einer Blutdruckmanschette, nur ein bisschen schmaler. Und dann wirklich so lange aufpumpe, bis der Puls weg ist, also zu dem Punkt gehe, wo der Puls weg ist, und dann einen Prozentsatz von diesem Druck verwende. Und da steht in der Literatur 40-80%, wobei man sagen kann, 40-50% ist ausreichend, weil darüber hinaus gibt es keinen zusätzlichen Trainingseffekt. Es wird nur unangenehmer. Also je höher der Druck ist, desto unangenehmer wird das Training. Und es gibt ein paar Tendenzen, dass es möglicherweise mit einem höheren Druck eine höhere Schmerzlinderung gibt, also ein höherer schmerzhemmender Effekt direkt durch das Training. Das sind aber meistens nicht signifikante Tendenzen in den Studien. Das heißt, man muss sagen, es kann auch einfach ein Störrauschen sein. Es gibt so die Tendenzen, aber ich würde es jetzt, ich würde so nicht anfangen. Und wenn ein Kunde von mir das sehr, sehr gut toleriert und irgendwie ich der Meinung bin, der schmerzlindernde Effekt könnte besser sein, dann kann man es mit mehr Druck probieren. Aber aus persönlicher Erfahrung, es wird eher unangenehmer und das Training macht weniger Spaß. Aber das wären im Endeffekt also so die klassischen Varianten. Ich habe entweder ein Pulsoximeter oder die coole Variante mit dem Doppler-Sono. Die ganz einfache Variante ist aber auch, ich habe eine Manschette, entweder eine Gummimanschette oder eine zum Aufpumpen. Und ich lege die an, mit einem, dass das Druckgefühl 5 bis 7 von 10 ist, also 10 maximaler Druck und irgendwie so im Mittelbereich, leg die an, lass den Arm kurz hängen und fühle dann einfach, ob ich meinen Puls noch fühle. Dann weiß ich zumindest, der Puls ist noch da und zwischen den einzelnen Trainingssätzen nochmal geguckt, ist der Puls noch da? Ja, dann ist alles gut und wenn nicht, muss ich den Druck ein bisschen reduzieren. Und wenn man da ehrlich ist und sich die Studienlage anguckt, dann ist ein Großteil der Studien, vor allem das, was vor 2015 oder vor 2010 gemacht worden ist, in den meisten Fällen ganz genauso gemacht worden. Mit subjektivem Druckempfinden 5 bis 7 von 10 und damit trainiert. Und diese ganzen Hightech-Applikationen wie Dopplersonde und so sind erst in den letzten Jahren wirklich in den wissenschaftlichen Studien eingeführt worden. Und man hat auch vorher gesehen, es hat einen Trainingseffekt, das Risiko von irgendwelchen Nebenwirkungen war sehr, sehr gering. Aber es ist natürlich, je standardisierter ich das machen kann, desto besser kann ich den Trainingseffekt messen und desto besser kann ich sagen, okay, das, was ich heute mache, mache ich auch nächste Woche und übernächste Woche. Und desto weiter kann ich das Nebenwirkungsrisiko minimieren. Und gerade in der Therapie, wo man ja sowieso mit Menschen zu tun hat, die schon Defizite haben und die schon teilweise auch sehr fragil sind, macht es ja Sinn, möglichst alle Risiken rauszunehmen, weil die ja gar nicht mehr so viel Anpassungskapazität haben, wie, sage ich mal, ich mit 33, der vielleicht ein minimales Schlafdefizit hat, aber eigentlich nicht mal das und sonst topfit bin.
Mhm. Du hast gesagt, es ist, je mehr Druck es zunimmt, unangenehm. Jetzt wollen ja viele trainieren und Muskeln aufbauen und Co., aber eigentlich soll es ja nicht unangenehm sein. Du hast auch gesagt, es soll Spaß machen. Kannst du das einmal rein subjektiv beschreiben? Jeder hat vielleicht schon mal oder manche haben vielleicht schon mal eine Hantel an die Hand genommen oder ein Gummibändel und haben Bizeps-Curls gemacht, also den Ellbogen gebeugt gegen den Widerstand. Wie kann ich das vergleichen? Wie kann ich mir das Gefühl von Blood Flow Restriction vorstellen? Schläft mir der Arm dann ein oder?
Ja, man hat das, also vor allem der unangenehmere Teil dabei ist einfach, man hat das Gefühl, als würden die Arme platzen. Also das, was im Bodybuilding so als der Pump-Effekt bezeichnet wird, dieses Gefühl tritt einfach deutlicher auf oder schneller. Wo du im klassischen Bodybuilding-Training von mir aus 4 Sätze à 10 Wiederholungen machst und dann im letzten Satz das Gefühl hast, jetzt platzen die Arme fast, das hast du beim Blood Flow Restriction Training eigentlich ab dem ersten Satz. Vor allem, wenn der Anlagedruck irgendwie eher Richtung 80% und nicht Richtung 40% geht. Oder womit man es auch gut vergleichen kann, ist, wenn deine Zuhörer das kennen, das German Volume Training. Also 10x10 Wiederholungsschemata. Das heißt, eine Übung, 10 Sätze à 10 Wiederholungen mit 30 bis 60 Sekunden Pause dazwischen. Da hat man auch spätestens so ab dem 6., 7. Durchgang hat man ein extremes Pumpgefühl in den Muskeln. Und so ist es beim Blood Flow Restriction Training, aber deutlich früher als beim klassischen Training. Dafür ist man meistens auch schneller durch. Also ich weiß, der Hersteller, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, der aus Frankreich, die werben beispielsweise damit, dass Trainingseffekte schon mit 7 Minuten Training, also dass messbare Therapie und Trainingseffekte schon mit 7 Minuten Training da sind. Einfach weil man im Endeffekt die Ermüdung, die beim Training auftritt und die notwendig ist, damit auch die großen Muskelfasern, die großen motorischen Einheiten ihren Teil beitragen, diese Ermüdung wird einfach komprimiert und findet viel schneller statt als beim klassischen Training. Mhm. Dementsprechend ist man schneller durch. Es ist, kann aber auch unangenehmer sein. Also es kommt auch immer darauf an, was erwarte ich von einem Training und welche Herangehensweise habe ich da. Und da kann es auch sein, dass es keinen Sinn macht. Also ich habe auch Patienten, mit denen macht das keinen Sinn. Die können sich da nicht so quälen. Also für die ist das wirklich eine Katastrophe, das anzuwenden. Und genauso, da wären wir dann wieder zum Beispiel bei dem Patient von der Polizei oder bei den Patienten von der Polizei, die sind es häufig gewohnt, sich so ein bisschen durchzubeißen, weil die das auch durch ihre diversen Leistungstests kennen, wie zum Beispiel einen Cooper-Test. Also wenn man da immer bessere Zeiten erreichen will, dann ist das auch unangenehm und da muss man sich da auch durchbeißen.
Ja, also Training und das ganze Thema Disziplin, Anstrengung, Mindset und Co., das hängt natürlich mit zusammen. Das ist ja euch auch das, was einen guten Kraftsportler dann unterscheidet von nicht missverstehendem Hobbysportler. Die quälen sich dann am Ende auch. Und das höre ich auch bei Bloodflow Restriction Training raus. Dass, also ich habe das auch schon bei mir angelegt und es ist jetzt nicht das Angenehmste. Also dieses Gefühl, der Arm platzt gleich, das beschreibt es eigentlich ganz gut, was bitte euch jetzt nicht abschrecken sollte, sondern einfach mal testen. Also German Volume Training, ich finde das total geil, aber es ist einfach echt sau anstrengend und echt unangenehm in den letzten Sätzen.
Ja. Ja. Wie kann ich? Und dann kommt es halt auch noch drauf an, wende ich es an den Armen oder an den Beinen an. Also gerade an den Beinen ist Blood Flow Restriction Training, finde ich schon, also vor allem, wenn es nicht um Verletzungsrehabilitation geht, sondern wirklich um Krafttraining, dann ist es schon echt, echt unangenehm. Also das ist normalerweise sowas, womit man sich mit wenig Gewicht und eigentlich wenig Sätzen, mit 3 bis 4 Sätzen absolut ins Nirvana schießen kann. Und ich bin in der Hinsicht auch eher so der Typ, was Unterkörpertraining angeht. Ich bin eher so der Typ 5 Wiederholungen und darüber muss nicht unbedingt sein. Im Moment packe ich nochmal ein paar Back-Off-Sets mit 10 Wiederholungen dran und finde das schon eine Quälerei. Einfach weil es auch für das Herz-Kreislauf-System deutlich fordernder wird und man irgendwie das Gefühl hat, dass man da deutlich stärker umgehauen wird. Aber wenn man das Ganze dann noch mit den Blood Flow Restriction Manschetten macht und dann so zwischen 15 und 30 Wiederholungen in einem Satz macht, es ist unangenehm.
Und es dauert ewig.
Ja, genau.
Es ist 30 Wiederholungen dauert ja lange.
Es ist super unangenehm und man weiß, ah, okay, da kommen jetzt noch 20 Wiederholungen. Also das, da muss man auch schon motiviert sein, man muss auch gucken. Deswegen, also so das ganze Jahr damit Beine durchtrainieren, könnte ich auch nicht, also dafür bin ich nicht hart genug. Aber so zwischendurch mal als Ergänzung in der Trainingsphase ist das immer gut.
Mhm. Du hast gemeint, das muss sehr nah am Rumpf angelegt werden, also zum Beispiel an der Schulter, an der Leiste. Ist das so der einzige Ort, was ich dann entsprechend adressiere, also zum Beispiel Bizeps, Trizeps oder Oberschenkel? Kann ich das auch irgendwie so anbinden oder anbringen, dass ich meine Waden trainiere oder meine Unterarme? Also wo sind die Einsatzzwecke und wo sind die Grenzen?
Also in dem Moment, in dem ich das möglichst rumpfnah an der Extremität anlege und eben mit der Beachtung, der Puls ist noch ein Puls gegeben, aber der venöse Rückstrom ist ein bisschen unterbunden, kann ich im Endeffekt alle Muskulatur im Arm trainieren. Ob ich dann gezielt etwas für den Unterarm mache, also sei es Unterarm-Curls oder so Geschichten, oder den Bizeps trainiere, in beiden Fällen findet ein Trainingseffekt statt. Es gibt auch mittlerweile ein paar Hersteller, die immer wieder mit wilden Werbebildern da rummachen, wo dann die Manschetten im Bereich des Ellbogens angelegt werden. Da muss man sagen, einerseits ist das nicht evaluiert, also dazu gibt es einfach keine Studien, die das wirklich gut untersucht haben. Und andererseits ist das Risiko von Nervenverletzungen in dem Bereich tendenziell höher, weil wir einfach distal in der Extremität, also vom Rumpf weg in der Extremität, liegen die Nerven teilweise deutlich höher. Das heißt, es kann viel eher zu einer Nervenkompression kommen, wenn ich zum Beispiel um den Ellbogen eine Druckmanschette anlege, als es im Bereich des Oberarms zwischen Deltoideus und Trizeps kommt, weil da einfach die Nerven noch tiefer liegen und ich dadurch das Risiko einer Druckschädigung oder einer Reizung des Nervens einfach viel, viel geringer ist. Ansonsten ist es wahrscheinlich egal, wenn es dieses Nervenproblem nicht gäbe, dann könnte man auch sagen, okay, ich lege die Manschette, wenn ich die Waden trainieren will, direkt oberhalb der Wadenmuskulatur an. Aber ich würde es immer empfehlen, und das ist auch das, was die Literatur hergibt, und das, wo man halt sagen kann, okay, das ist so sicher, wie es sein kann, ist immer möglichst rumpfnah, weil da eben genug Weichteilgewebe über den Nerven ist, um die großen Nerven zu schützen.
Das könnte ja sogar auch in die Frage der Kontraindikationen einhergehen. Einmal der Druck entscheidet, aber auch die Applikation, wo ich es anlege. Wenn du sagst, okay, die Nerven liegen einfach zum Beispiel weiter unten in den Extremitäten höher, dass du entsprechend dann die ich sag mal, die Nerven schädigst. Gibt es noch weitere Kontraindikationen, abgesehen davon, dass ich nicht auf schmerztolerant bin oder einfach nicht so viel Druck aushalte?
Also was, was definitiv Kontraindikationen sind, sind Gefäßerkrankungen wie zum Beispiel arterielle Verschlusskrankheit, starke Krampfadern. Wobei starke Krampfadern auch wieder so ein Problem ist. Also wo ist es eine leichte Krampfader und wo ist eine starke Krampfader? Aber da wäre ich immer vorsichtig, weil da halt auch das Problem bestehen kann, dass sich Thrombosen schneller bilden, dass vielleicht schon Thrombosen vorliegen, die durch diese Veränderung des Drucks im Gefäßsystem sich dann lösen und im Nachhinein dann zum Beispiel eine Embolie auslösen können. Also das heißt, da wird es nicht empfohlen. Bei Polyneuropathien beziehungsweise Sensibilitätsstörungen sollte man es nicht anwenden, weil einerseits kann es die Störung verstärken, indem es halt einfach den Blutfluss zum Nerv irgendwie verändert. Und andererseits kann es sein, dass der oder die Betroffene, die es anwenden, einfach nicht merken, wenn es zu irgendwelchen Druckschädigungen kommt. Wenn ich nicht mehr das Empfinden an der Stelle habe und dann zu viel Druck drauf packe zum Beispiel, das ist einfach, dass ich quasi nicht mehr dieses Schmerzfeedback habe, okay, das ist jetzt gerade zu viel für meinen Körper. Das wäre ein Risiko. Hautverletzungen in dem Bereich, starke Entzündungsreaktionen. Deswegen wird es auch meistens nicht direkt nach OP empfohlen, sondern je nach Literatur zwischen 6 und 14 Tagen nach OP, dass so diese initiale Entzündungsreaktion eben schon wieder am Abklingen ist. Generell, aber das gilt eigentlich für jedes Training, bakterielle Infekte, virale Infekte und so weiter. Allgemeine Immunschwäche sollte man es nicht anwenden, bei starker Blutungsneigung. Theoretisch Nierenerkrankungen könnte ein Problem sein, weil das Risiko einer Überlastung im Training und einer vermehrten Kreatininausscheidung im Bereich der Muskeln einfach gerade am Anfang des Trainings höher ist als beim klassischen Krafttraining. Aber weil ich beim klassischen Krafttraining mich normalerweise nicht so überlasten kann oder nicht so überlaste, wenn ich einsteige, bei der Variante ist die Chance eben höher, weil ich ja mit sehr, sehr wenig Gewicht einen sehr hohen Effekt erreichen kann. Das wären so Dinge. Und am Ende, so wie bei jedem Training, eine gewisse Sporttauglichkeit sollte da sein. Und wenn ich mir unsicher bin, das heißt, wenn ich irgendwelche Vorerkrankungen habe, dann sollte ich mir jemanden suchen, der sich halbwegs damit auskennt und vor allem jemanden suchen, der ein möglichst gutes System hat. Sei es einfach nur manuelle Druckmanschetten, die ich aufpumpe wie eine Blutdruckmanschette in Kombination mit einem Doppler-Sono, dass ich möglichst genau rausfinden kann, okay, wie hoch muss der Druck sein. Da zeigt die Studienlage aber auch, das muss ich nur alle paar Wochen rausfinden, weil sich der Druck, den ich dann anwenden muss, nicht von Mal zu Mal so stark verändert. Das heißt, wenn ich das alle 3 Wochen anpasse, dann reicht das im Normalfall aus. Oder aber, dass ich jemanden finde oder auch eine Trainingseinrichtung, die ein vollautomatisches System haben, weil ich da nur die Manschette anlege, auf Start drücke und dann pumpt die so weit auf, bis der Puls weg ist und misst quasi, wann ist noch ein Pulsschlag zu hören, wie viel Druck ist dann da und moduliert das. Und das System, was ich nutze von MedUp, die haben es sogar so gebaut, dass sobald ich dann anfange zu trainieren, also sobald ich dann eben Bizeps-Curls mache, wenn wir wieder beim Arm sind, dann reguliert das System auch gegen, dass der Druck quasi beim Anspannen in der Manschette ein bisschen weniger wird und beim Entspannen des Muskels wieder ein bisschen mehr, dass dieser initiale Druck, den ich gemessen habe, dass der auch während der Übung gleich bleibt. Das ist dann aber quasi so doppelter Boden mit 5-fach Netzsicherung und so weiter. Das ist in den meisten Fällen nicht nötig, aber ich denke, da wieder fragile Patienten und so weiter, so sicher wie möglich. Das würde ich empfehlen, wenn man Vorerkrankungen hat, dass man eben guckt, dass man da jemanden findet, der auch die Möglichkeiten hat, das gut zu messen und im Zweifel auch sich so weit damit auskennt, dass er sagen kann, hier lass das doch nochmal von dem und dem Arzt einfach nur checken, damit wir uns sicher sind, dass du das machen kannst.
Ja, es soll natürlich hier nicht einladen, okay, das ist die Lösung, wie du mit geringerem Gewicht einfach Muskeln aufbaust. Ne? Es gilt natürlich auch hier, es hat Kontraindikationen, aber auch vielleicht die ein oder anderen, ja, anderen Quälereien, nenne ich es mal. Ja, also wenn jeder, der intensiv trainiert, weiß, das macht eigentlich in irgendeiner Form am Ende auch doch keinen Spaß, aber es macht ja Spaß. Sonst würden wir keine Gewichte anfassen. Daher ist jetzt meine Frage, wie fällt denn der Muskelkater aus? Wenn du sagst, okay, das ist schon sehr intensiv, was erwartet mich dann im Nachgang?
Also beim ersten Mal oder bei den ersten 1-2 Einheiten, wenn man das noch nie gemacht hat und aber direkt mit den Empfehlungen einsteigt, es gibt so ein klassisches Protokoll, das ist 30, 15, 15, 15 Wiederholungen mit jeweils 30 Sekunden Pause dazwischen. Oder das zweite klassische Protokoll ist 4 Durchgänge, jeweils bis zum Muskelversagen mit 30 Sekunden Pause, was grob auf dieselbe Zahl rauskommt. Da hat man schon ziemlich, ziemlich starken Muskelkater danach. Also es ist, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich mache das jetzt, weil ich will Bizeps und Trizeps auftrainieren, dann ist die Chance hoch, dass man am zweiten Tag den Arm nicht mehr komplett strecken kann, wenn man das genauso durchzieht. Es wird aber faktisch auch nicht empfohlen, das so zu machen. Also nur weil das die evaluierten Programme sind, die zeigen, dass sie sehr, sehr gut funktionieren, sagt kein Anwender, also keiner, der damit regelmäßig arbeitet und auch keiner der Forscher sagt, fang bitte so an, sondern es ist immer, okay, fang ein bisschen leichter an. Fang bewusst an, dass du so 3 bis 4 Wiederholungen pro Satz in Reserve hast, also quasi 3 bis 4 Repetitions in Reserve oder wenn man nach der RPE-Skala geht, irgendwo RPE 6 bis 7 pro Trainingssatz, damit man sich da langsam dran gewöhnen kann, weil es eben vom Trainingsreiz her am Ende das, was passiert, das, was am Muskel passiert, weswegen Hypertrophie stattfindet, ist eigentlich genau dasselbe wie beim normalen Krafttraining mit 10 Wiederholungen und einem höheren Gewicht. Aber was dazu kommt, ist, dass ich halt deutlich mehr Wiederholungen mache und dadurch deutlich länger höhere Calcium-Konzentrationen im Muskel habe. Und da sieht man einfach, dass wenn die Calciumspiegel im Muskel länger erhöht sind, also viele Wiederholungen bis zum Versagen, dass die Muskelschädigung im Nachhinein gerade am Anfang deutlich höher ist. Dass halt einfach mehr Kreatinin freigesetzt wird, mehr kleinste Schädigungen im Bereich der Z-Scheibe stattfinden im Muskel, wenn man so ein bisschen tiefer in die Physiologie gehen will. Und dass das natürlich im Nachhinein auch mehr Entzündungsreaktion bedeuten kann. Das heißt auch mehr Schmerzen und theoretisch den Körper halt auch stärker belasten kann. Also wenn ich das am Bizeps mache, okay, dann ist es wahrscheinlich nicht so ein Problem, weil das kann mein Körper gut kompensieren. Wenn ich das mit Quadrizeps und ischiokuraler Muskulatur mache und vielleicht noch Waden, wenn ich sage, ich will es jetzt aber wissen, dann sind wir auch an dem Punkt, okay, da kann das dann auch schon, wenn ich völlig gestört rangehe, können das auch schon Kreatinin-Level sein, die meine Niere herausfordern. Und da gibt es irgendwie jährlich, glaube ich, in Amerika so 10 bis 20 Fälle, die im Krankenhaus landen mit akuten Nierenversagen wegen so einem Quatsch. Die gibt es aber auch im CrossFit. Also es ist jetzt auch nicht isoliert auf Blood Flow Restriction Training. Und die sieht man auch immer wieder beim EMS-Training. Weil auch da die Gefahr besteht, dass ich natürlich, wenn ich ein bisschen zu viel Strom gebe, quasi auch wieder dadurch den Output des Muskels erhöhe, dass es da auch schnell zu einer Überlastung kommen kann. Aber das soll einfach nur heißen, es ist nicht unbedingt clever, direkt 100% gib ihm gegen die Wand zu rennen. Bei meinem klassischen Krafttraining würde ich sagen, da sind andere Faktoren limitierend, weil das Gewicht höher ist, dass bevor ich mich so zerstören kann, meistens die Koordination zum Beispiel schlechter wird und ich dann nicht mehr so eine Chance habe, die Zielübung noch adäquat durchzuführen. Dadurch, dass das Gewicht aber so leicht ist, habe auch ich immer das Gefühl, wenn ich das anwende, dass selbst wenn mein Muskel nicht mehr kann, kann ich irgendwie noch Wiederholungen rausquälen. Und das ist aber dann die Gefahr, wenn ich das halt übertreibe und daran nicht gewöhnt bin und eben meinen Körper auch nicht kenne, dass dann im Nachhinein sehr, sehr starker Muskelkater da ist. Oder halt im schlimmsten Fall, wenn ich es wirklich drauf angelegt habe mit großen Muskelgruppen, ich wirklich meinen Körper zerlege.
Das heißt also, egal welche Form von Training ich mache, wenn der Muskel zu sehr beansprucht wird, dann gilt natürlich auch vielleicht das eine oder andere Risiko. So wie du sagst, ne, beim CrossFit oder ich kann auch einen Marathon laufe über meinen physischen Zustand hinweg und klappt dann einfach ab.
Ja, definitiv. Also auch da im Endeffekt muss man sich ja dann nur Statistiken angucken. Dazu gibt es ja Statistiken und du wirst in jeder Sportart, die auf Leistungsniveau betrieben wird, wirst du Leute finden, die sich so an ihre Grenze bringen, dass zum Beispiel die Nieren kurzzeitig überlastet sind. Aber die Gefahr ist, glaube ich, beim Blood Flow Restriction Training auch dahingehend höher, dass es einfach noch nicht so viele allgemeine Erfahrungswerte gibt. Also beim klassischen Krafttraining kommt, glaube ich, irgendwie keiner auf die Idee, dass er hat vorher noch nie Kniebeugen mit Gewicht gemacht, jetzt sein Maximalgewicht draufzupacken und Atemkniebeugen zu machen und dann anstatt 20 Wiederholungen 30 zu versuchen. Weil jeder irgendwie so der Meinung, also sofort weiß, okay, das ist keine gute Idee und tendenziell natürlich dann auch sagt, okay, ja, vielleicht ist es dann auch nicht gut für meinen Rücken mit so viel Gewicht, mich so zu quälen und so. Aber sobald das Gewicht halt niedriger ist, ja, da habe ich immer das Gefühl, da werden Menschen irgendwie weniger vernünftig, weil da kann ja nicht so viel passieren. Und ja, für einen Bewegungsapparat ist es wahrscheinlich nicht so stressig, aber es kann eben doch viel passieren. Und die Studienlage zeigt eben, dass nicht das maximale Gewicht alleine entscheidet, wie viel Muskelschädigung auftritt, sondern halt vor allem auch das Trainingsvolumen und vor allem das Trainingsvolumen in Kombination mit Ausbelastungsintensität. Und da kann halt auch ein sehr, sehr niedriges Gewicht, wenn ich das immer bis an die Grenze bewege, sehr, sehr viel Muskelschaden auslösen im Vergleich zu einem sehr, sehr hohen Gewicht, wo ich vielleicht immer 1 bis 2 Wiederholungen in Reserve lasse.
Ja, ich glaube, das ist manchen gar nicht bewusst. Ich meine, es hat vielleicht auch die Wissenschaft in den letzten Jahren erst hervorgebracht. Häufig wurde ja gesagt, ne, 8 bis 12 Wiederholungen ist Hypertrophie, alles darüber hinaus geht Richtung Grundlagenausdauer. Wir können auch mit geringeren Gewichten Muskeln aufbauen, Hypertrophie-Reize setzen. Fakt ist, der Muskel muss ausbelastet werden. Du kannst dich auch mit 50 Wiederholungen, ne, wenn ich jetzt Liegestütze mache, die vielleicht etwas intensiver, und ich mache 100 und ich komme da nicht mehr hoch, dann habe ich trotzdem einen Reiz gesetzt. Was sich aber meines Erachtens zeigt, ist, je höher die Wiederholungsanzahl, desto geringer ist der Kraftoutput. Will ich stärker werden, sollte vielleicht einfach die Wiederholungsgrenze geringer sein. Muskeln baue ich auch im 1-3 Wiederholungsbereich auf. Plus dann steigt natürlich aber auch die Kraft exponentiell an.
Ja, genau.
Welche Übungen eignen sich denn besonders gut? Du hast jetzt gesagt, okay, Kniebeuge ist jetzt, boah, das ist dann schon echt unangenehm. Bizeps, Curls, was für Übungen kann ich denn machen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Oberarme anlege?
Da ganz klassischerweise Bizeps-Curls in verschiedensten Variationen, Trizepsübungen in verschiedensten Variationen, sei es Trizepsstrecken über Kopf, sei es Trizepsstrecken am Kabel, Skullcrushers heißen sie, glaube ich, in Rückenlage, wo man dann so ja die in der Mitte den Oberarm hält und dann den Trizeps streckt. Verschiedenste Unterarm-Curl und Unterarm-Extensionsvarianten. Rein theoretisch kann ich auch Bankdrücken machen und Schulterdrücken, aber in den meisten Fällen bei Bankdrücken und Schulterdrücken und Latzug und so weiter geht das noch einigermaßen gut. Wenn man zu den Beinen kommt, wird es dann anstrengender, wenn ich so mehrgelenkige Übungen habe, aber in den meisten Fällen möglichst isolierte Bewegungen, möglichst eingelenkige Übungen, da kriege ich wirklich das Maximum raus, also den maximalen Trainingsreiz bei möglichst wenig unangenehmem Missempfinden, nennen wir es mal so. Also quasi so dieses wirklich der optimale Output zwischen maximales Ergebnis und wenig Diskomfort, wenn man es so nennen darf. Am Oberkörper, wie gesagt, geht auch noch, also da kann man auch mit Latzug und Brustpresse, Schulterpresse und so weiter arbeiten. Spätestens an den Beinen, wenn es um so Sachen geht wie Kniebeugen und Kreuzheben, ja, habe ich alles irgendwann mal ausprobiert, brauche ich jetzt nicht mehr. Dann wirklich eher Beinstrecken, Beinbeugen am Gerät, Abduktoren, Adduktoren am Gerät. Oder wenn man das nicht zur Verfügung hat, theoretisch auch, kann man ja auch Beinstrecken mit einem Terraband machen, wenn man es am Stuhl festmacht. Eher wirklich isolierte Bewegungen für die einzelnen Muskelgruppen. Weil man dadurch den Muskel sehr, sehr gut trifft und den Muskel gut ermüdet, ohne diesen ganzen Discomfort durch andere Muskeln, die drumherum liegen und noch ein bisschen mitarbeiten und zu dem Belastungsgefühl beitragen, ohne dass da viel passiert. Weil man muss sagen, zum Beispiel bei einer Kniebeuge, der Quadrizeps wird völlig zerlegt, aber die Gesäßmuskulatur dadurch, dass sie über dem Band liegt, ja, kriegt auch ein bisschen Trainingsreiz ab, aber eigentlich nicht viel. Es reicht dann gerade so aus, dass es unangenehm wird und dass es dazu beiträgt, dass mein Herz-Kreislauf-System amok läuft. Aber eigentlich nicht, dass der Gesäßmuskel wirklich trainiert wird. Und dann kann ich halt auch eine Übung wählen, wo der einfach nicht mit drin ist, habe weniger Belastung fürs Herz-Kreislauf-System und dieses unangenehme Gefühl dabei und habe trotzdem meinen Quadrizeps trainiert, so von der Idee her.
Ja, ich überlege gerade, das ist natürlich, Blood Flow Restriction könnte fürs, jetzt haben ja die Fitnessstudios wieder auf, ne? Wir haben jetzt November 2021, die Leute können wieder rein, aber ich habe inzwischen auch einen Trainingsparcours zu Hause aufgebaut, um einfach zwischendurch aktiv zu sein. Jetzt habe ich hier nicht Tausende von Kilogramm, deshalb finde ich dieses System sehr charmant, wenn jetzt jemand bloß ein Theraband zu Hause hat, und vielleicht ein gelbes, also ein sehr leichtes. Der möchte aber Muskeln aufbauen, hat aber keinen Bock, 100 Bizeps-Curls zu machen, dass vielleicht das System entsprechend da Abhilfe schaffen kann. Und jetzt ist die Frage, welches System, du hast jetzt die französische Marke schon erwähnt, wenn jetzt jemand damit beginnen möchte, wie kann er damit starten, wo müsste er hingehen und hast du vielleicht gute Erfahrungen mit bestimmten Geräten? Du hast gemeint zum Beispiel wie eine Art Blutdruckmanschette, bloß dünner. Was sind das für Geräte?
Also mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Hersteller für verschiedene Manschetten und die meisten Manschetten, die ich benutzt habe und ich habe von diversen Herstellern hier welche rumliegen, sind Manschetten, die man aufpumpen kann. Also wie ähnlich wie die Blutdruckmanschetten. Und da geht es eigentlich los bei, ich glaube, 80 Euro für zwei Manschetten plus Pumpelement bis hin zu 300, 400 Euro. Wobei ich sagen muss, die für 80 Euro sind super gut. Also ich habe von Occlusion Cuff war das, von denen hatte ich für, ich glaube, zwar war wirklich zu dem Zeitpunkt 80 Euro und von Edge, wie heißen die? Edge Rehabilitation Systems oder so, das kann ich dir auch im Nachhinein noch schicken, kannst du in die Shownotes packen. Von denen habe ich auch ein System und da waren die Manschetten in beiden Fällen super gut. Von Occlusion Cuff ein bisschen cooler vielleicht, also haben sich minimal besser angefühlt, aber eigentlich witzlos. Das Pumpelement von Occlusion Cuff ist ein bisschen früher, hat es einen Geist aufgegeben. Das von Edge Rehabilitation Systems, das funktioniert immer noch. Also das ist ganz normal aus Edelstahl. Ich glaube, ich könnte das 20 Mal runterwerfen, es hätte keinen Kratzer und nichts. Deswegen, das funktioniert super gut. Es gibt aber auch, habe ich vor allem auf Amazon gesehen, mittlerweile diverse Hersteller, die wirklich so elastische Bänder, ähnlich wie die Venenstauer beim Blutabnehmen, aber ein bisschen besser verarbeitet herstellen. Das heißt, die haben ein bisschen bessere Verschlüsse, weil diese Venenstauer klassischerweise einfach Plastikverschlüsse haben. Die haben ein bisschen bessere Verschlüsse und häufig haben die auch Markierungen drauf, ähnlich wie so ein Zentimetermaß. Dass du weißt, okay, beim letzten Mal hatte ich den Druck, da war ich an Stufe 17 an der Stelle, also Punkt 17 und das hat gut funktioniert, dass du dadurch das dann auch ein bisschen standardisierter hast, ohne dass du einen sichtbaren Druck hast. Die funktionieren auch gut, wenn man das Ganze vor allem sagt, ich bin Hobby-ambitionierter Sportler und will das einfach nur in mein Training einpassen, bin soweit gesund, habe keine Nebenerkrankungen, dann kann man auch mit solchen Systemen arbeiten. Das Einzige, worauf ich achten würde, wenn ich sowohl Arme als auch Beine trainieren will, Arme ist angenehmer, wenn die Manschetten ein bisschen schmaler sind, weil wenn sie zu breit sind, rutschen sie immer, zum Beispiel bei Bizeps-Curls, rutschen sie über den Bizeps hin und her, was unangenehm sein kann oder im schlimmsten Fall so leichte oberflächliche Hämatome auslösen kann. Wenn sie an den Beinen zu schmal sind, dann erreiche ich den Druck nicht. Mhm. Also das zeigen die Studien, je breiter das Band ist, desto geringer muss der Druck sein, den ich draufbringe, um denselben Effekt zu haben. Und an den Beinen ist einfach, wenn es extrem schmal ist, muss ich entweder es brutal fest anziehen, dass es richtig einschnürt, auch dann ist wieder die Gefahr, dass ein Hämatom entsteht, oder aber es ist so schmal, dass ich es brutal anziehe und trotzdem nicht den Druck erreiche, den ich gern hätte. Deswegen an den Beinen tendenziell etwas breiter. Das ist, glaube ich, 8 Zentimeter, so ein guter Messwert. Und an den Armen eher so 4 bis 6 Zentimeter.
Mhm. Also wenn ihr da
bei den meisten Herstellern, die haben mittlerweile auch, dass sie beides, also dass sie so Sets verkaufen, wo du im Endeffekt für die Arme und für die Beine verschiedene Größen hast direkt. Und die passen eigentlich relativ gut. Also da sind die Hersteller echt gut geworden.
Also ich verlinke euch dann natürlich auch die einzelnen Hersteller in den Shownotes. Da wird dann Arne nochmal schauen. Also Okklusionskaff kenne ich. Das ist das quasi mit der Blutdruckmanschette, wo du pumpst. Und jetzt hast du ja selbst ein etwas größeres Gerät, was viel Arbeit übernimmt. Das war das aus Frankreich, hast du gemeint, ne?
Ja, genau. Das ist MedUp Pro heißt das Ganze.
Für einen Heimanwender würdest du sagen, lohnt sich oder würdest du eher mit einem kleineren anfangen?
Nee, also da würde ich definitiv was anderes. Also für einen Heimanwender, klar, wenn Geld keine Rolle spielt, dann klar, kaufst dir direkt. Aber ich glaube, es kostet im Moment roundabout 5.000 bis 6.000 Euro. Also ist immer die Frage dafür, würde ich mir, wenn ich mir daheim, wenn ich sage, ich trainiere daheim, würde ich mir eher andere Sachen dafür besorgen. Also einfach, dass ich eher gucken würde, okay, für die 6.000 Euro würde ich vielleicht noch in 3 Geräte investieren, plus einfach günstige Manschetten zum Aufpumpen, die genauso lange halten, weil das Gerät von MedUp Pro macht ja auch nichts anderes. Es übernimmt nur für dich das Pumpen, es übernimmt für dich das Pulsmessen und es übernimmt für dich, dass es quasi die Wiederholungszahlen zählt und so weiter. Und diesen einen Vorteil hat, dass es den Druck bei der Bewegung reguliert. Das heißt, wenn du 180 Millimeter Hg als Wert in Ruhe hast, dann sorgt es dafür, dass du während der gesamten Bewegung die 180 Millimeter Hg hast. Das ist aber, ich glaube, in keiner Studie wurde so untersucht, sondern es wurden immer nur statische Werte benutzt. Also am Anfang 180 und wenn du halt dann Bizeps anspannst, dann hast du einen höheren Druck und die Studien zeigen, dass das absolut safe ist. Das ist quasi einfach nochmal ein bisschen mehr Sicherheit als sowieso schon absolut sicher. Was in dem Kontext vollkommen okay ist, die sind für einen medizinischen Markt gedacht, für einen Heimanwender, ja. Also natürlich freue ich mich, da ich eng mit denen zusammenarbeite, wenn jemand bei denen kauft, weil die Jungs dann wieder Geld verdient haben und ein Jahr länger quasi ihren Traum leben können. Aber für einen Heimgebrauch würde ich sagen, eher nicht. Für einen Heimgebrauch ist wirklich Occlusion Cuff, Edge Rehab Systems sind super gut. Was noch ganz cool ist für einen Heimgebrauch, wenn man es ein bisschen sicherer haben will, sind die, ich glaube, sie heißen Air Cuffs, aber schicke ich dir auf jeden Fall zu, weil das ist so eine Kompletteinheit. Also da ist ein kleines Pumpelement dran, was per Bluetooth gesteuert wird. Das heißt, du hast eine Handy-App und dann drückst du auf Starten und dann pumpt es einmal maximal auf, misst, wann ist dieser Verschlussdruck erreicht und dann kannst du einstellen, 40% davon oder 50%. Dann macht das System das automatisiert und du musst die halt nur alle 2 bis 3 Trainingseinheiten per USB wieder aufladen und gut ist. Deswegen, okay. Das ist quasi so die beste Variante für zu Hause, wenn du es möglichst akkurat haben willst, aber nicht 1.000 Euro plus ausgeben willst.
Also schaut da gerne in die Shownotes, da verlinken wir euch das Ganze. Und wenn jetzt jemand sagt, du Arne, ich würde das gern mal ausprobieren, aber bevor ich mich jetzt hier bei der Apotheke anstelle und mir Venenbändel hole oder ein Gummibändel zerschneide oder hier ein Fahrrad irgendwo beim Nachbarn den Reifen abbaue, möchte mit dir zusammenarbeiten. Wie würde das ablaufen? Also wie könnte ich mit dir Kontakt aufnehmen und wie würde das Training ausschauen?
Also am einfachsten kann man mit mir entweder per E-Mail info@arnemenzel.de Kontakt aufnehmen oder mich bei Instagram anschreiben. Der Link ist auch in den Shownotes dran. Und dann würden wir vor allem erstmal drüber reden, was quasi, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Also auch geht es nur darum, das System einmalig, also einfach mal aus Spaß mal ein bisschen hin und her zu probieren. Oder habe ich mit jemandem zu tun, der sportliche Ambitionen hat oder vielleicht auch schon in seinem Sport unterwegs ist? Liegen da Verletzungen vor? Also geht es um Rehabilitation oder geht es nur darum, ich will das als Trainingsergänzung haben? Und dementsprechend würden wir in einem ersten Termin einfach gucken, was ist das Ziel oder was ist die Idee dahinter, um dann eben auch das optimale System zu finden, was man verwendet. Also wo wir dann dabei wären, wenn es halt wirklich nur darum geht, hey, ich bin Hobbysportler, ich mache gern Krafttraining und ich möchte gern einfach am Ende noch 3, 4 Sätze Bizeps, Trizeps dazu packen. Merke aber, dass in meinem klassischen Training das dass dieses zusätzliche Volumen meine Gelenke stresst, dann würden wir mit einem relativ günstigen Band oder mit relativ günstigen Bändern könnte man das schon machen. Wenn demgegenüber ein Sportler, der sagt, okay, ich habe seit Monaten oder Jahren immer wieder Probleme mit dem Knie, immer wieder Probleme mit der Patellasehne, vor allem wenn die Trainingsbelastung steigt, dann würde ich sagen, okay, da du am Ende ja wahrscheinlich auch noch Ambitionen hast, noch Jahre deinen Sport zu machen, dann investiere ein paar Euro mehr in ein System, was länger hält und was vor allem auch standardisierter funktioniert, wo du halt einfach auch dein Training viel, viel besser tracken kannst und auch im Trainingsprozess, wo man viel, viel eher sagen kann, okay, so viel Druck hattest du, das heißt genau das und das ist der Output am Ende. Und das ist im Endeffekt in dem ersten Termin, dass wir das besprechen, gucken, welches System passt und dann damit einen Trainingsplan zusammenstellen und dann noch ein bis zwei Termine relativ schnell hintereinander, um zu gucken, wie läuft es im Training und dann eher in der Fernbetreuung alle x Wochen, typischerweise beim Training so alle 6 Wochen, wieder gucken, okay, wie passen wir den Trainingsplan an, was hat sich verändert und natürlich immer zwischendurch mit kurzen E-Mail-Feedbacks, gab es da was. So würde eine Zusammenarbeit aussehen. Ist aber teilweise viel lockerer noch, also wo man sagt, okay, die Termine oder unsere Termine sind nur alle 12 Wochen und teilweise viel intensiver, kommt immer drauf an, was die Grundlage ist. Wenn jemand Schmerzen hat, ist es häufiger so, dass wir häufiger miteinander zu tun haben, weil Schmerz einfach kompliziert ist und Schmerz so ein ständiges Auf und Ab, sehr, sehr fluktuierend, wo es sein kann, dass man sehr, sehr viel besprechen muss. Wenn es nur in Anführungszeichen, das möchte ich gar nicht abwerten, dadurch darum geht, mehr Muskeln aufzubauen, das ist ja vor allem ein langfristiger Prozess, wo es einfach darum geht, dass ich konsistent dranbleibe, ohne viel zu viel zu verändern. Also die besten Trainingspläne sind ja meistens die ich halt einfach mal 12 Wochen durchziehe mit den angegebenen Parametern und dann gucke, okay, was kann man nach 12 Wochen, wo hänge ich ein bisschen, was passe ich an?
Ich verlinke euch natürlich Arne seine Kontaktdaten alles in die Shownotes. Klickt euch da gerne durch. Ich würde bloß ganz kurz, weil mir der Gedanke gerade kam, es könnte ja jetzt jemand auf die Idee kommen, okay, ich schnüre da jetzt die Extremitäten ab und mache Training. Könnte ich damit auch meinen Bauch trainieren? Nicht, dass die Leute anfangen, 2 Bänder zu setzen, Brustkorb oberhalb des Bauchmuskels und einmal unten am Becken. Wie ist denn das Oberkörper und Blood Flow Restriction? Fällt quasi raus, oder?
Fällt raus. Also es gibt, das Einzige, was mir bekannt ist, sind ein paar Studien, da hat man das quasi an den Oberarmen angelegt und dann Bankdrücken gemacht und konnte auch im Vergleich zur Kontrollgruppe, die dieselbe Wiederholungszahl ohne Bänder gemacht hat, konnte man eine vermehrte Hypertrophie im Brustmuskel messen. Die war aber eigentlich nie so hoch, wie sie in der Kontrollgruppe war, die einfach mit einem höheren Gewicht bis zum Muskelversagen trainiert hat. Also das heißt, ich habe zum Beispiel, wenn ich das anwende mit Bankdrücken, dann habe ich einen gewissen Hypertrophiereiz auf die Brustmuskulatur, der ist aber sicherlich nicht optimal. Das ist für einen verletzten Sportler nach einer Schulterverletzung oder OP ist es super gut, weil was anderes kann er nicht machen. Wenn es der Kraftsportler ist, der jetzt sagt, ja, mach Banddrücken mit schwerem Gewicht, das macht mir einfach keinen Spaß, ich mache es jetzt mit leichtem Gewicht und damit, ja, dann hoffe ich, dass er eine sehr, sehr gute Genetik für die Brustmuskulatur hat, weil es wird die Brustmuskulatur nicht so trainieren wie Bankdrücken mit schwerem Gewicht beziehungsweise eine Übung mit schwerem Gewicht. Bankdrücken ist jetzt auch in vielen Fällen nicht die optimalste Übung, wenn es nur um Brusthypertrophie geht, aber da ist dem Ganzen schon Grenzen gesetzt und dasselbe sieht man auch an der Gesäßmuskulatur, wenn ich das anlege und Kniebeugen mache. Ich habe einen gewissen Reiz, aber das ist sicherlich nicht der optimale Trainingsreiz. Und wenn es dann Richtung Rumpf geht, ich glaube da, also je weiter oberhalb die Muskulatur liegt, von dem Band entfernt, desto geringer wird, glaube ich, der Effekt.
Ja. Wollte ich nur noch mal anmerken, nicht, dass da jemand anderes irgendeinen 2 Gürtel anlegt und Crunches macht. Lass das sein, gibt es effektivere. Jetzt fragen sich vielleicht manche, Bankdrücke ist nicht die effektivste oder
die Übung für jetzt habe ich was zerstört.
Für Brustmuskeln. Was ist in deinen Augen die effektivste Variante, um Brustmuskeln zu trainieren?
Da würde ich wahrscheinlich, also entweder gewisse Liegestützvarianten, weil da der Vorteil ist, dass ich die Hände tendenziell ein bisschen anders setzen kann. Bankdrücken mit Kurzhanteln trifft es oft ganz gut. Und was, das verletzt jetzt selber mein Herz so ein bisschen, aber ganz häufig einfach Brustpressegeräte, weil die halt einen anderen Winkel haben. Also Bankdrücken hat ja den Nachteil, dass ich unten wie oben genauso breit greife, also dass ich ja relativ wenig horizontale Adduktion, also quasi horizontal vor dem Körper die Hände zusammenführe. Und das, dieser Effekt, also diese Bewegung, ist ja aber charakteristisch für die Brustmuskulatur oder eine der charakteristischen Bewegungen. Deswegen wären Kurzhanteln hier, wenn es wirklich nur um Hypertrophie geht, Kurzhanteln sinnvoller, weil ich die vorne zusammenführen kann in der gestreckten Position der Arme. Die meisten Geräte sind mittlerweile so gebaut, dass sie tendenziell schräg nach vorne gehen und nicht mehr wie beim Bankdrücken ganz gerade. Und daher, das wäre sinnvoller, wobei man natürlich auch sagen muss, am Ende kommt es auch da, wie bei vielem, was Muskulatur angeht, es kommt vor allem darauf an, wie lange mache ich irgendwas. Also wenn ich ein gewisses Maß an Muskeln aufbauen will, dann muss ich einfach lange trainieren. Fertig. Das ist, ich habe gerade, weil gestern hier die World Natural Bodybuilding Federation UK einen Wettkampf hatte und ich habe da zwei Jungs bei Instagram, die ich verfolge, die da angetreten sind. Ich bin jetzt auch nicht tief im Bodybuilding drin, aber die sind einfach unglaublich sympathisch und deswegen verfolge ich die so ein bisschen. Und der eine ist Steve Hall von Revive Stronger, ein Online-Coach, der, finde ich, auch immer sehr authentisch ist, auch so über die Probleme im Training redet und so. Und der hat, glaube ich, von seinem Wettkampf 2014 bis jetzt, hat er so Vorher-Nachher-Bilder gehabt, oder 2015 bis jetzt, hat er 5 Kilo Muskelmasse aufgebaut in 5 Jahren. Und hat selber gesagt, er hat zwischendurch auch sehr, sehr hyperkalorisch gegessen. Also auch wirklich so Sachen wie, ich erkenne meine Bauchmuskulatur noch mal hinten dran gelassen, sondern wirklich ordentliche Massephasen gefahren und hat auf naturalem Niveau 5 oder knapp unter 5 Kilo, also 10 Pfund Muskelmasse aufgebaut in 5 Jahren. Ja, deswegen muss einem einfach klar sein, es dauert extrem lang, bis man Muskelmasse aufbaut. Und am Ende, wenn mir Bankdrücken mehr Spaß macht als Kurzhantelbankdrücken, dann werde ich damit wahrscheinlich auch eine krassere Brust entwickeln, weil ich halt einfach konsequenter dranbleibe und höher motiviert bin. Aber wenn das egal ist, also wenn ich so ein Arbeitstier bin und sage, es geht mir nur um maximale Muskelmasse und es ist völlig egal, sag mir die Übung, die ich machen soll, und ich mache sie die nächsten 10 Jahre, dann ist wahrscheinlich Kurzhantelbankdrücken beziehungsweise Kurzhantelbankdrücken und eine Bankdrückmaschine, Schrägstrich Brustpresse, wird mir wahrscheinlich ein bisschen mehr bringen.
Ja, also da, wenn ihr mit dem Training startet, ihr seid relativ unbeleckt vom Training, dann werdet ihr relativ schnell auch Muskeln aufbauen können. Je länger ich unterwegs bin, desto mehr muss ich natürlich auch intervenieren, neue Trainingsreize setzen. Unser Körper will sich dann halt oder hat sich angepasst. Ich muss ihn ein bisschen austricksen. Je länger wir trainieren, desto schwieriger wird es am Ende auch Muskeln aufzubauen. Was nicht heißt, nicht langfristig zu trainieren. Ja, also es macht definitiv Sinn, jedes Gramm Muskeln, was ihr aufbaut, hat im späteren Verlauf eures Lebens immer einen Vorteil. Erhöhten Grundumsatz, Absicherung der Gelenke, Beweglichkeit, Kraft und. Cool. Arne, ich danke dir vielmals für die tollen Impulse, für deine Erfahrung, für deinen Austausch. Und wenn ihr jetzt Kontakt mit Arne aufnehmt, ne, schaut dann die Shownotes, bestellt die Begrüßen von Carsten, dann weiß er, ah, da war was mit dem Interview. Und wenn ihr mit ihm zusammenarbeitet, würde es mich wahnsinnig freuen. Schaut bei Instagram mal vorbei. Wenn ihr den Content genießt und nutzt, liken, abonnieren, mal teilen, eine Nachricht schreiben, weil das ist die Wertschätzung für kostenfreien Content. Arne, ich danke dir vielmals.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein durfte und danke für das coole Thema.
Definitiv, es ist ein geiles Thema und ich denke, wir könnten es damit auch noch etwas mehr publik machen. Bis
Ja.
dahin, gerne teilen, abonnieren und dann hören wir uns bald wieder. Arne, ciao, ciao.
Ciao.
Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution. Gesundheit ist für alle da. weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.